Der kann sie aufschlagen im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 25. Ein sehr bekanntes Gleichnis. Ich lese uns vor aus der Elberfelder. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er beantwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus aber erwiderte und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihn Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an dem Ort gelangte, und sah ihn, und er ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt, und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge auf für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Dinare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle ebenso. Da kommt ein Mensch zum Herrn Jesus, ein Gesetzgelehrter, also jemand, der Ahnung hatte von der Tora. Es war ja noch die Zeit, da gab es das Neue Testament nicht. Und dieser Mann war einer, der hat studiert in der Schrift, ein Schriftgelehrter. Das ist schon mal gut, wenn Menschen sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und dieser Mann hat gelesen. Und dann stellt er den Herrn Jesus eine sehr wichtige Frage: Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und das ist eine gute Frage. Manche Menschen leben ja so in den Tag hinein, als gäbe es keine Ewigkeit. Und die Ewigkeit gibt's. Ob du daran glaubst oder nicht, spielt keine Rolle. Genauso wie es Gott gibt. Ob du an ihn glaubst oder nicht, spielt keine Rolle. Gott bleibt Gott. Ob du ihn nun liebst oder nicht, ob du ihn für wahr hältst oder für ein Hirnspinst, du wirst eines Tages sehen, dass es ihn gibt, weil du eines Tages vor ihm stehen wirst. Aber hier ist schon ein wichtiger Denkfehler in dieser Frage. Was muss ich getan haben? Das ist das Urproblem des Menschen. Der Mensch glaubt, man kann sich den Himmel erkaufen. Wir wissen, dass der Mensch wunderbar geschaffen wurde zum Ebenbild Gottes. Gott sah den Menschen, gibt ihnen eine Eins, sehr gut. Dann kam der Sündenfall und es war nicht mehr so gut. Und seit dem Sündenfall versucht der Mensch aus eigener Kraft heraus etwas zu tun, um mit Gott wieder im Reinen zu kommen. Als Adam und Eva merkten, dass sie nicht bekleidet waren, haben sie sich Feigenblätter angeheftet. Und sie dachten, damit können sie vor Gott bestehen. Nein, Gott musste ihnen Felle besorgen. Und die Felle kam von Tieren. Und da ist schon der erste Hinweis, dass ein Opfer geopfert werden musste. Da musste irgendein unschuldiges Tier sterben. Und das ist schon ein Bild auf unseren Herrn Jesus. Und Gott bekleidete den Menschen mit Fell und dann war gut. Feigenblätter, ein Bild, wo der Mensch sich versucht, selbst vor Gott zu schmücken, bringt nichts. Fell, ein Bild für das Opfer des Herrn Jesus, alles gut. Wisst ihr, es gibt auch heute noch viele Menschen, die machen gute Sachen. Aber die Frage ist, was ist das Motiv? Jemand hat mal gesagt, ein Christ tut nicht gute Werke, um errettet zu werden, sondern ein Christ tut gute Werke, weil er errettet ist. Das ist ein Unterschied. Naja, und es gibt manche so in der Religion, es gibt auch manche aus christlichen Leute so, die meinen, also man kann sich den Himmel verdienen. Also so ganz einfach kann das ja nicht so sein. Also ich muss ja schon was tun. Und dann liest man in der Bibel und dann merkt man, dass man nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen kann, um errettet zu werden. Und das ist für den Menschen schwer anzunehmen. Weil der Mensch immer etwas sein will. Hör mal zu, so verloren bin ich ja nun auch nicht. Ich bin ja auch noch wer. Du kannst mit deinem Leben vielleicht glänzen vor Menschen. Wenn Gott auf dein Leben blickt, dann ist da nur noch Staub und Asche. Und deswegen brauchen wir den Mann, der für uns ans Kreuz ging. Die Bibel sagt, wer Jesus hat, hat das Leben. Und das ist Geschenk. Gnade ist Geschenk. Gnade kann man sich nicht verdienen. Gnade ist Geschenk. Und das ist das Größte, was es gibt. Dass Jesus bereit ist, dich vor Gott gerecht zu machen. Du musst es nur annehmen. Sieh mal, ich kann am Weihnachten für meine Kinder die schönsten Geschenke kaufen. Ich gehe in die Stadt, ich mache mir Mühe, ich kaufe mir die tollsten Sachen für die Kinder. Ich nehme das schönste Geschenkpapier, was es gibt. Und dann stehen die da vom Tannenbaum und die Geschenke sind da. Und die Kinder nehmen die Geschenke nicht. Ist alles für die Katz. Wann wird das Geschenk ein Geschenk? Wenn ich es aufmache und annehme und mich beschenken lasse. Wisst ihr, dass Gottes Lieblingsbeschäftigung ist, zu schenken? Warum? Weil Gott Liebe ist und Liebe schenkt. Ohne Berechnung. Wir schenken ja oft so mit Berechnung. Ne? Wir kaufen was und dann schenken wir jemandem etwas und dann erwarten wir beim nächsten Mal, wenn ich Geburtstag habe, will ich aber mindestens auch 400 Euro das Geschenk haben. Und dann kommt der nächste Geburtstag und derjenige schenkt uns vielleicht so ein altes Rasierwasser für 5,45 Euro. Oh, dann sind wir böse. Das sagen wir den Menschen nicht. Aber wir machen das Geschenk auf und denken, na, den werde ich bestimmt nichts mehr schenken. Hä? Gott ist ganz anders. Gott schenkt ohne Berechnung. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht denn in dem Gesetz geschrieben? Das ist interessant, dass Jesus diesen Meister der Schrift auf die Schrift hinweist. Das brauchen wir übrigens auch. Und dann liest er, und er kann gut lesen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Können wir das überhaupt? Können wir das aus uns heraus? Ist hier einer drinne, der Gott von ganzem Herzen liebt? Keiner von uns kann Gott würdig lieben. Du kannst dich noch so viel anstrengen, du kannst alles beten und dich totbeten. Wir werden nie Gottes Würde so erklären können und lieben können, wie er es verdient. Müssen wir einfach so sehen. Es gab nur einen, der Mann am Kreuz. Gott von ganzem Herzen lieben und von ganzer Seele, das heißt mit allem, was ich habe und mit meiner ganzen Kraft und mit meinem ganzen Verstand. Wisst ihr, unser Verstand ist das, was uns Menschen auf dem Wege steht. Das ist nicht so, dass manche glauben, wenn ich Christ werde, muss ich meinen Verstand an der Garderobe abgeben. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Das Problem ist nur, dass der Mensch glaubt, durch seinen Verstand Gott in seiner ganzen Macht und Majestät zu verstehen. Da kann ich nur sagen, manche sagen zu mir, also Christian, ich verstehe so vieles nicht von Gott. Da sage ich, ich auch nicht. Mensch, du bist Pastor. Ja, ich habe ganz viele Fragen auch. Ja, ich verstehe zum Beispiel das nicht von Gott. Und das verstehe ich nicht. Ich sage, das verstehe ich auch nicht. Und jetzt kann ich dir auch noch sagen, und ich verstehe das auch nicht, und das auch nicht, und das auch nicht, und das auch nicht. Und dann gucken die mich mal an und sagen, du willst mich auf den Arm nehmen. Nein, hör mal, Wenn ich diesen großen Gott, der mit ein Wort das Universum geschaffen hat, wenn ich den verstehen würde, ja, dann wäre ich ja wie Gott. Wir müssen lernen, demütig zu sein. Gott ist viel zu groß. Und das Wenige, was wir über ihn wissen, das ist ja lächerlich. Wir bilden uns was ein, wir pusten uns christlich auf wie so ein Hahn. Da ist nichts viel. Sieh mal, selbst das ganze Wissen, was jetzt hier in der Gemeinde Licht und Leben ist, ist vielleicht schon ein bisschen Wissen da. Mich mit eingenommen, das ist lächerlich. Noch nicht mal 1%, nichts. Der alte Pastor Busch hat mal gesagt, es ist nicht wichtig, dass wir Gott in der Tasche haben, sondern er muss uns in die Tasche haben. Das ist richtig. Weißt du, du kannst dich noch so viel einbilden. Es gibt Leute, die sind Professor, Doktor. Schön, herrlich. Damit kannst du Gott nicht beeindrucken. Überhaupt nicht. Gott hat sich ja schon so erbarmt und spricht in einer Sprache, die völlig unter seinem Niveau ist. Und selbst da verstehen wir ihn ja schon nicht. Was meint ihr, wenn Gott mal auftrumpfen würde? Was meinst du, wenn Gott mal mit uns spricht? So aus seinem Wissen heraus, wenn wir nur Bahnhof verstehen. Gott hat sich so klein gemacht, dass Kinder ihn verstehen können. Kleine Kinder bekehren sich, haben kapiert, was das Leben ist. Er liest wunderbar. Tu dies und du wirst leben. Und indem er sich selbst rechtfertigen wollte, das wollen wir alle. Wir wollen uns immer vor Gott rechtfertigen. Wir suchen uns irgendwelche Auswege. Ja, ich würde gerne in einer christlichen Gemeinde gehen, wenn die da alle so lieb wären. Aber da sind oft ganz merkwürdige Menschen und die mag ich nicht. Und deswegen gehe ich nicht. Gott sagt, du sollst in eine Gemeinde gehen. Keine Gemeinde ist perfekt, auch unsere nicht. Wenn du das glaubst, kannst du wieder den Raum verlassen. Hier sind alle Sünder drin. Und dann der schlimmste Sünder ist der Mann mit der Brille hier vorne. Wir sind Sünder. Mit unserem Leben ist nichts los. Aber Jesus liebt die Sünder. Er ist gekommen für Sünder. Und hier hast du nur dann eine Berechtigung, wenn du der Meinung bist, dass du 0,00% würdig bist, Gott zu dienen. Dann kannst du hier gerne immer kommen. Dann bist du herzlich willkommen. Wenn du glaubst, dass du jemand schon bist und du bist der Größte, dann bleib zu Hause. Kann Gott mit dir nichts anfangen. Gott kann nur mit demütigen, zerbrochenen Menschen etwas anfangen. Die kapiert haben, Herr, du bist sowieso zu groß, aber hier hast du mich. Ich bin Chaot. Ich kann dir nichts versprechen. Das Einzige, was ich dir versprechen kann, dass ich dir 24 Stunden Sorgen bereite. Das kann ich dir versprechen. Da bin ich Weltmeister drin. Alles andere musst du machen. Und Gott sagt, ja, ich bin für die Verrückten da. Für die Kaputten. Wisst ihr, dieser Mann, er sagt, ja, und wer ist mein Nächster? Ach Mensch, Kollege, das weißt du doch. Das machen wir auch manchmal, ne? Wir wissen ganz genau, worauf es ankommt und dann sagen wir Gott, ja, und was soll ich jetzt tun? Das hat Gott uns schon längst gezeigt, was wir tun sollen, aber wir wollen uns ja rechtfertigen. Was soll ich jetzt tun? Ich glaube, dass Gott Humor hat, dass der manchmal auch sagt, also ja, Jesus, sag mal, der kapiert es einfach nicht, ne? Naja, aber drollig finde ich ihn trotzdem. Er ist mein Kind. Ich glaube, Gott hat Humor. Das sehe ich schon, wie er uns alle geschaffen hat, dass er Humor hat, ne? Wie wir manchmal auch so rumgehen und laufen und was wir so alles auf uns haben. Und Gott liebt uns trotzdem. Und dann erzählt Jesus diesem Mann ein Gleichnis. Da war übrigens Jesus der Weltmeister drin. Jesus hat die Menschen mit Gleichnissen völlig abgeholt. Und dann erzählt er ihnen ein Gleichnis. Wir müssen wissen, dieser Gesetzgelehrter war ein Jude. Und dann sagt Jesus, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Das Problem gab es schon, seitdem es Menschen gab. Wie viele Menschen liegen halbtot, vielleicht nicht körperlich, aber geistlich, halbtot am Boden? Wie viel zerstörte Beziehungen gibt es auf dieser Erde? Wie viel Mord, wie viel Hass, wie grausam kann der Mensch mit Menschen umgehen? Was meint ihr, diese Erde, wie viel Blut hat diese Erde schon getrunken? Und diese Erde scheint blutrünstig zu sein. Sie scheint immer wieder Durst zu haben. So viel Blut. Und wisst ihr, schon damals war das so, Jerusalem, Jericho lag ein bisschen nördlich von Jerusalem, ungefähr 35 Kilometer nordöstlich, in der Nähe des Jordans. Das war keine leichte Gegend dort. Und da ist er da ziemlich hingerichtet worden. Ist eigentlich traurig, was der Mensch aus das Leben gemacht hat. Das muss Gott unglaublich wehtun, wenn wir uns gegenseitig verletzen. Wie viel Zerstörtheit. Und wisst ihr, wie viele Halbtote liegen auch in den Gemeinden? Man nennt sich Christ, man nennt sich christliche Gemeinde und die Menschen sind kaputt. So viel Kaputte. So viel kaputte Christen auch, die halbtot liegen geblieben sind. Die liegen da irgendwo, kommen nicht mehr weiter, wissen nicht mehr links und rechts, sind kaputt. Das ist ein Bild für unser Leben. Von ungefähr aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ein Priester, das ist ein Mann Gottes. Die Bibel sagt, dass wir auch Priester sind, Offenbarung 1, wenn wir gläubig geworden sind. Jetzt könnte man sagen, der Priester? Ja, das ist ein Mann Gottes, der muss doch die Not sehen. Der sieht den da liegen und haut ab. Jetzt muss man aber wissen, aus der Tora, im dritten Buch Mose, Kapitel 21, da gibt es Richtlinien für Priester. Und es war ein Priester nicht gestattet, mit einem Toten in Kontakt zu kommen. Außer mit seiner Familienangehörigen, wie Vater und Mutter. Und wenn er dann in Kontakt gekommen ist mit den Toten, dann musste er Reinigungsrituale vollziehen. Und erst dann durfte er wieder in Gemeinschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Priester sagte, ja, da liegt einer, der sieht nicht mehr lebendig aus, der ist wahrscheinlich tot. Und bevor ich mich jetzt an den unrein mache, gehe ich mal einen anderen Weg. Tja. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ab wann oder wie kann man eigentlich rauskriegen, dass einer tot ist? Bestimmt nicht, indem man von Weitem sieht. Es gibt ja manche Obdachlose, wenn man die so sieht, wie die da liegen in ihren Matten, dann würde man auch denken, die sind tot. Aber wann kann ich genau wissen, dass er tot ist? Was muss ich tun? Wer weiß das? Ja, ich muss hin und muss diesen Mensch anfassen, seine Hand halten, seinen Puls messen. Wisst ihr, wir sind genau wie die Priester. Wir gucken in unserem Leben in Not und sagen, bevor ich da mich noch, ich habe selbst genügend Probleme und ich gehe weiter. Wir müssen es lernen, zu den Menschen, die am Boden liegen, hinzugehen und ihren Puls zu fühlen. Dafür sind wir da als Christen. Nicht um Leute den Kopf zu waschen, sondern um die Füße zu waschen. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Gibt es in deinem Leben auch irgendwelche Menschen, wo du denkst, nee, da gehe ich lieber gar nicht erst hin. Nachher mache ich mich noch unrein. Kann das sein? Wisst ihr, es kostet etwas. Es kostet auch Mut. Aber dieses Bild, dieses Menschen, der dort halbtot am Boden liegt, das muss uns bewegen. Hast du noch ein Herz für die, die am Boden liegen? Wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr vom Egoismus geprägt ist. Erst komme ich und dann kommt nochmal ich. Und leider, auch in den christlichen Gemeinden, nimmt der Egoismus immer mehr zu. Hauptsache, ich bin dabei. Ja, die Ilse, die kommt schon lange nicht, aber was interessiert mich, die Ilse soll sich doch verrecken. Ja, der Günther, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ja, aber der ist auch komisch. Du weißt doch gar nicht, was Günther hat. Vielleicht hat er von seinem Arzt eine Diagnose bekommen, dass er nur noch ein halbes Jahr lebt und deswegen ist er so komisch. Hast du ihn denn mal aufgesucht? Hast du ihm mal Zeit genommen für diesen Menschen? Geistlich im Bild seine Hand gehalten? Dieser Priester geht entgegen, andere Seite. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und sah ihn und er ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ein Levit war sozusagen die rechte Hand vom Priester. Der hat gesehen, der Priester macht das und macht das auch. Der Priester hat geguckt und ist abgehauen und der Levit hat sich gedacht, naja, wenn mein Vorgesetzter das macht, dann mache ich das auch. Merk dir mal eins, du bist ein Vorbild, entweder im Positiven oder im Negativen. Und du musst nicht immer verlangen, dass andere etwas machen, mach du. Viele sagen immer, ja, man müsste mal das machen. Ja, mach's. Ich hab gestern Abend ein wunderbares Gespräch gehabt mit einem gläubigen Mann. Und ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Und da hat der Mann mir etwas gesagt, was mich sehr bewegt hat. Er sagt, Christian, ich besuche ab und zu immer Menschen. Und ich war gestern bei einem Menschen. Und ich habe die Tür aufgemacht und ich habe gesehen, dass der völlig kaputt war. Und ich habe dafür gebetet und Gott hat mir gezeigt, dass dieser Mensch Hilfe braucht. Und dann bin ich dorthin gegangen und habe mich neben ihn hingesetzt und dann hat er angefangen zu reden. Oh, der hat angefangen zu reden. Eine gute halbe Stunde, ununterbrochen. Sein ganzes Leid. Und dann sagte er zu dem Bruder, weißt du, das war so schön, dass du hier warst. Das hat mir so gut getan. Das war so wertvoll. Und der Bruder sagt, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur zugehört. Wisst ihr, was der Mann gesagt hat? Du warst heute mein Ohr. Solche Leute brauchen wir. Das werde ich nicht vergessen. Du warst heute mein Ohr. Dieser Levit, der hat sich an den Priester orientiert, ist auch abgehauen. Und das war ja ein Gesetzesgelehrter, der das Gleichnis gehört hat von dem Herrn Jesus. Der hat sich vor auch gedacht, oh, meint er mich? Ich bin ja auch ein Gesetzesgelehrter, ich bin ja auch so einer. Und dann haut Jesus einen raus und sagt, aber ein Samariter, und wir wissen, dass die Juden die Samariter nicht leiden konnten. Das waren für die Juden keine reinrassigen Juden. Nach der babylonischen Gefangenschaft gab es dort eine Vermischung und die Juden haben die nicht akzeptiert als reine Juden. Gab es immer Clinch zwischen die. Und dann sagt Jesus, aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Der Mann hat ein Herz gehabt. Und das ist etwas, was uns fehlt, Geschwister. Wir haben kein Herz mehr für die Not des anderen. Unser Herz ist kalt geworden. Kalt. Wir müssen den Herrn Jesus wieder bitten, Herr Jesus, schenk mir ein glühendes Herz für dich. Und wisst ihr, was ich glaube? Dass wir vielleicht auch kaputte Herzen haben. Manche sagen, ja, mir haben Menschen so wehgetan. Das mag sein. Aber du hast Gott. Du bist Christ. Du hast Jesus in dein Leben. Du musst dich nicht rumquälen mit Belastung, mit Zerbrüchen deines Lebens. Du kannst damit zum Kreuz gehen und kannst sagen, Herr, nimm das alles raus. Das ist völlig egal, wie verkorkst deine Vergangenheit ist. Du hast mit Jesus Zukunft. Warum? Weil er derjenige ist, der die Herzen neu macht. Jesus kann dein kaputtes Herz heilen. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe in meinem Leben? Am Anfang meines Glaubenslebens habe ich manche Dienste getan. Ja, die habe ich getan, aber mein Herz war im Endeffekt nicht richtig. Ich habe das getan, um zu glänzen als Christ. Ja, ich muss jetzt mal dahin fahren und ich muss jetzt da, damit mich alle sehen. Und bis Jesus mir gesagt hat, wem dienst du an dich, Menschen oder mir? Und dann habe ich kapiert, dass es nicht um mich geht und auch nicht um den Menschen. Letztendlich geht es um Jesus. Und dann habe ich angefangen zu kapieren, wenn ich einen in Not gefallenen Menschen besuche, dann besuche ich Jesus. Wenn ich ins Gefängnis fahre, dann besuche ich nicht Kurt und Felix und wie sie alle heißen, sondern dann besuche ich den Herrn Jesus und deswegen gehe ich da rein. Manche sagen, wieso bist du so dumm und fährst da rein? Redest dich fusselig mit den Leuten, machen sowieso wieder Mist. Kann sein, aber ich nehme mir die Zeit. Warum? Weil ich Jesus dienen will. Ich will Jesus dienen. Und wisst ihr, das ist das Geheimnis, dass man nicht verbittert wird. Ob die Menschen das einen danken oder nicht, interessiert mich überhaupt nicht. Ob die mich umarmen und küssen oder mich treten, das sollen sie doch machen. Ich gehe trotzdem wieder hin. Warum? Weil ich Jesus diene. Das war das Geheimnis im Leben vom Herrn Jesus. Er hat alles, was er getan hat, nicht getan, weil er von den Menschen irgendwas wieder zurück wollte. Er hat alles, was er getan hat, unter dieser Prämisse getan. Vater, dich will ich verherrlichen. Und deswegen ist der Herr auch nicht verbittert geworden. Weißt du, warum du verbittert wirst? Weißt du, warum du enttäuscht bist? Weil du dich getäuscht hast. Du hast in Menschen oder in Dingen etwas investiert, was nicht da ist. Sei dankbar für die Enttäuschung, denn in dem Wort Enttäuschung steht das Wort Ende der Täuschung. Sei Gott dankbar für alle Enttäuschungen in dein Leben, weil du jetzt endlich klar siehst, du hast gedacht, oh, dass der mich so behandeln kann. Das hätte ich von dir nie geglaubt, mein eigenes Blut vielleicht, kann sein. Und du bist enttäuscht, oh, du bist aufgeregt. Sei doch dankbar, jetzt siehst du richtig, jetzt weißt du, wie der tickt. Halleluja, jetzt siehst du richtig, davor hast du irgendwie fantasiert. Seid dankbar für jede Enttäuschung, weil es das Ende der Täuschung ist. Und dann siehst du klar. Und hier dieser Samariter, der dein Herz, ach, diesen Mann, den liebe ich. Guck mal, was da steht. Er kam zu ihm hin und er sah und wurde innerlich bewegt und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Der hat sich nicht geekelt. Das war ein praktischer Mensch der Nächstenliebe. Das will Jesus, dass wir praktische Menschen der Nächstenliebe sind. Nicht Gesetzeslehrer, die viel lesen und fromme Sprüche machen. Nein, wir sollen die Wunden verbinden. Das ist unser Auftrag. Wisst ihr, ich habe gemerkt, in unserem Leben ist etwas ganz Wichtiges, Entscheidendes. Willst du glücklich werden? Willst du frei werden von Sorgengeist? Habe ich das beste Rezept, was es gibt. Verlier dich im Dienst an den Nächsten. Und ist alles gut. Das war das Geheimnis im Leben von deinem Jesus. Nicht, dass Menschen dir dienen. Das ist der Untergang. Wenn du so denkst, ja, mich besucht keiner, zu mir kommt keiner, mit mir betet keiner, mich liebt keiner, mit mir redet keiner, kannst du machen. Kommst nur nicht raus. Der Schlüssel ist, ab heute bete ich mit Menschen. Ich liebe Menschen, ich beschenke Menschen, ich besuche Menschen. Und weißt du, was du merkst? Dass plötzlich deine ganzen Sorgen gar nicht mehr da sind. Die sind weg. Ich habe das in meinem Leben immer wieder erfahren. Ich habe manchmal so einen Kopf gehabt voller Sorgen und so ein Herz voller Sorgen. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich drehe mich zu doll wieder um mich. Ich muss dienen. Und dann habe ich mich aufgemacht und bin Menschen besuchen gegangen. Oder ich habe mein Telefon genommen und ich habe gebetet, Herr, wem soll ich anrufen? Und dann habe ich mit Menschen, und dann habe ich das so aufgehört, Christian, du rufst genau zum richtigen Zeitpunkt an. Du, ich bin hier gerade völlig am Ende. Am liebsten möchte ich mir einen Strick nehmen und mich erhängen. Und jetzt rufst du an. Ja, ich sage, du, erhängen, das Leben viel zu kostbar. Nun erzähl mal, was ist denn los mit dir? Und dann muss man auch zuhören können. Dann sitze ich manchmal im Keller und dann redet jemand eine Stunde. Und ich höre zu. Und mitten beim Reden bete ich. Und dann frage ich den Menschen, darf ich jetzt nochmal mit dir beten? Das wäre klasse. Ja, komm, wir beten zusammen. Das ist es. Und dann stehe ich auf und dieser ganze Berg meiner Sorgen ist weg. Ist gar nicht mehr da. Ich gehe dann zum Herrn Jesus mit den Sorgen von den anderen. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? In dem Moment, wo ich die Sorgen des anderen mit auf mein Herz nehme und vor Gott bringe, sind meine Sorgen weg. Das ist so, als wenn Jesus meine Sorgen übernimmt und sagt, das habe ich schon alles geregelt, brauchst du keine Sorgen zu machen. Das ist das Geheimnis. Dieser Mann, der verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und wisst ihr, Öl und Wein war ja damals auch Medizin. Aber es ist für mich auch ein Bild, Öl ist auch ein Bild in der Bibel vom guten Heiligen Geist. Und Wein ist in der Bibel auch ein Bild der Freude. Wisst ihr, was die brauchen? Diese Kaputten brauchen die Freude im Heiligen Geist. Diese Kaputten brauchen die Freude in Gott. Öl und Wein, das müssen wir den Menschen fragen. Du, pass auf, dein Leben kann nochmal neu beginnen. Ich habe das mal erzählt, jemandem im Gefängnis. Sein ganzes Leben verfurcht. Ich hatte da eine Weihnachtsfeier. Und da wurde ich eingeladen, sollte da predigen. Und da sitzt dort ein älterer Mann, ich weiß nicht wie alt, über 60, denke ich mal. Und ich habe gepredigt, was für ein Gott wir haben, der aus einem verfuschten Leben etwas noch machen kann. Und dann sitzen wir dann beim Kaffee zusammen und plötzlich kommt der Alte immer dichter. Zuerst saß er da, dann saß er da, dann saß er irgendwann da und plötzlich saß er neben mir. Guckt er mich an. Darf ich mit dir mal kurz sprechen? Ich sage, natürlich, dafür bin ich hier. Sag mal, meinst du das ernst? Ich sage, natürlich meine ich das ernst. Ja, du kennst mich nicht. Ich sage, ich brauche dich nicht zu kennen. Ich weiß, dass Gott dich kennt. Ja, aber wenn mein Leben, ich sage, hör mal, jetzt sage ich dir etwas. Jetzt halte ich gut fest, bis halte ich meinen Stuhl fest, jetzt sage ich dir etwas. Der größte Sünder, den es jemals gab, der von Kopf bis Fuß von Sünde gezeichnet war, der schlimmste Verbrecher, der Gottloseste unter aller Gottlosesten war Jesus am Kreuz, unter dem Fluch. Er hat den Fluch auf sich genommen. Es gibt nie mehr einen Menschen, der so unter dem Fluch stand wie Jesus am Kreuz. Da sind deine Sünden lächerlich gegen. Guckt er mich an. Meinst du das auch ernst? Ja, das meine ich ernst. Weißt du, und du brauchst diesen Jesus. Und dann habe ich ihm ein Blatt Papier gegeben, so wie hier. Ich sage, ich will dir mal kurz was demonstrieren. Und dann habe ich einen schwarzen Stift genommen, überall alles schwarz gepunktet. Ich sage, so dreckig ist dein Leben, stimmt's? Ach, noch dreckiger. Boom, hervorragend. Weißt du, jetzt passiert etwas. Und dann habe ich ein anderes weißes Blatt gehabt. Wenn du dich bekehrst, wenn du Jesus annimmst, dann nimmt er den ganzen Dreck weg und gibt dir ein neues weißes Blatt. Du kannst noch mal ganz neu anfangen. Du kannst noch, egal, und wenn du 80 bist, du kannst 90 sein. Du kannst bei Jesus noch mal neu anfangen. Geschwister, wir haben die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Auch du, vielleicht warst du bis heute in deinen Sorgen zerfressen, kaputt. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt. Heute kannst du nur anfangen. Sagst, Herr, ich habe da auf dieses Leben keinen Bock mehr, immer nur am Boden zu liegen. Ich möchte aufstehen. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte kapieren. Ich möchte leben, Herr. Hier hast du mein Leben. Radier alles aus. Ich habe so viel Mist gebaut, Herr, das weißt du alles. Kannst du mich nochmal annehmen? Ja, kann ich. Ja, ehrlich? Jawohl. Und dann darfst du deinen ganzen Dreck, deine ganzen Kaputtheit, darfst du abgeben. Und dein Leben kann nochmal völlig neu beginnen. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Wisst ihr, der ist da auf dem Pferd wohl rumgewandert. Und auf dem Pferd bist du oben. Ne? Und wisst ihr was? Das ist mir groß geworden bei der Vorbereitung. Der saß nicht mehr auf seinem Pferd. Der kam nicht von oben. Der ist abgestiegen vom Pferd und hat den Kaputten auf sein Pferd genommen. Das heißt, er hat den Kaputten erhöht und ist neben ihn gegangen. Er war unter den anderen. Nur so kannst du Menschen helfen. Nicht von oben herab. Wisst ihr, was unser Problem ist, auch wir Christen? Wir lesen den anderen immer die Leviten. Weißt du, das weiß der andere selbst. Du musst einen Alkoholiker nicht erklären, dass der Alkohol ihn kaputt macht. Das weiß der selbst. Das weiß er besser als du. Was der hören will, ist, wie komme ich aus diesem Dreck raus? Und das ist unsere Botschaft. Wir müssen den Menschen sagen, hör mal, es gibt einen Ausweg. Und nicht den Menschen noch kaputt machen mit zusätzlichen Dingen. Manche Menschen sind gelähmt von der Vergangenheit. Dieser Mann, der geht von seinem Pferd runter dort, hebt den auf, verbindet den und dann macht er etwas, er gibt ihm den Platz. Und wisst ihr, das ist mir auch nochmal groß geworden. Ist ja viel bequemer, auf so ein Pferd da dann 37 Kilometer Richtung Jerusalem zu gehen. Es kostet etwas, wenn du den Kaputten helfen willst. Und das bedeutet, dass du auf Bequemlichkeit verzichten musst, so wie dieser Samariter, der ist gegangen. Wisst ihr, ich könnte auch woanders hingehen an gewissen Tagen und ich muss da nicht unbedingt ins Gefängnis, es gibt schönere Orte. Aber ich sage euch jetzt etwas. Jetzt könnt ihr vielleicht denken, jetzt ist er bekloppt geworden. Ich bin ehrlich, manchmal bin ich auch schon müde geworden, dass ich gedacht habe, oh, jetzt ins Gefängnis. Und jedes Mal, wenn ich da rauskomme, bin ich der reichste Mann der Welt. Mein Herz ist voller Freude. Warum? Weil ich Jesus besucht habe. Jetzt denkst du, jetzt ist er noch bekloppt. Nein, nein, dann lies mal Matthäus 25. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und die sagen, wann denn? Tja, als du den Bruder besucht hast, hast du mich besucht, sagt Jesus. Das ist das, was Jesus sagt. Matthäus 25, liest das Gleichnis, was ihr den Nächsten getan hat. Die Leute haben gedient und sagen, Herr, wo? Du hast einen, der keine Kleidung hat, dir Kleidung gegeben. Sagen, wo denn, Herr? Wann? Wann habe ich das mit dir getan? Alles, was du dem Nächsten getan hast, sagt Jesus, hast du mir getan. Das ist das Schönste, oder? Seitdem bin ich noch lieber im Gefängnis. Also ich bin jetzt nicht gerne im Gefängnis, da Haft zu sitzen, sondern da reinzugehen. Oder in den Krankenhäusern. Hört sich jetzt verrückt an, was ich euch sage. Aber ich bin ehrlich, je älter ich werde, je länger ich in diesen Krankenhäusern diene, ich merke ein Stück Himmel in diesen Krankenhäusern. Ich merke, dass Jesus greifbar ist. Der Herr Jesus ist mir oft im Krankenhaus viel näher als hier bei euch. Das sage ich euch so, wie das ist. Da in den Krankenhäusern, in den onkologischen Abteilungen, wo Leute um ihr Leben kämpfen, da ist mir Jesus ganz nah. Das ist so, als wenn er neben mir ist. Und deswegen bin ich da. Menschlich gesehen verrückt. Aber das wirst du immer wieder erleben. Das wirst du immer wieder erleben. Wenn du in die Not hineingehst, dann ist Jesus ganz nah dabei. Wie oft haben wir das erlebt? Hatte weiß das, mein Schwiegervater. Wir sind gefahren mit dem Bus. Wir waren manchmal selbst, wussten wir gar nicht, was sollen wir denn da tun? Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Hilflos! Und dann hat Gott gesegnet. Und wir sind hilflos, leer, ein Stück weit auch kaputt, sind wir dahin gefahren. Und zurück sind wir gefahren, voller Freude. Das musst du mal Menschen erzählen, wie kann man voller Freude aus einer onkologischen Abteilung nach Hause fahren? Leute, habt ihr irgendwas eingenommen? Nein, aber das wird immer passieren. Wenn du mit Jesus unterwegs bist in den Nöten, dann wirst du seine Liebe, seine Gnade in einer Macht spüren. Die wirst du nie spüren. Und deswegen sage ich euch, ihr müsst euch in den Dienst an den Nächsten wieder neu hingeben. Das ist der Schlüssel, um rauszukommen aus den ganzen Depressionen. Der Teufel will, dass du dich immer um dich drehst. Ja, meine Jugend war schlecht und mein Vater war schlecht und meine Mama war schlecht und August war schlecht und meine Schule war schlecht und Fritz war schlecht und meine Freundin war auch blöde und der ist blöde und mein Arbeitskollegen kannst du auch in die Tonne reintreten und immer, ja, die alten Klagelieder. Weißt du, für diesen ganzen Müll ist Jesus gestorben. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst kein Selbstmitleid. Was du brauchst, ist, dass du zum Kreuz gehst. Und dann musst du sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Ich habe euch das schon mal gesagt. Es gibt hier einen Neuanfang mit dem Herrn Jesus. Immer wieder, egal was passiert ist. Ich möchte euch das nochmal sagen, weil ich das jetzt so auf mein Herz gelegen bekomme. Einige wissen das schon, aber das liegt mir Jesus jetzt aufs Herz. Ihr wisst, dass ich früher mal im Jugenddorf dort unterwegs war, wo junge Leute fürchterliche Sachen erlebt haben als Kinder. Und ich weiß noch, da war ein Junge, was der erlebt hat, da brauchte ich selbst 3 Monate Seelsorge. Was der mir erzählte, was die Eltern ihn angetan haben, das kann nur der Teufel persönlich machen. Weißt du, und dieser Junge, der hat das Lachen verloren. Das kann ich verstehen bei denen sein Leben. Aber ich durfte ihn Jesus zeigen. Und ich durfte mit ihm auf die Knie gehen. Und dann haben wir beide gekniet. Der war damals 12, ich weiß nicht, wie alt ich da war, liegt schon her, 30 oder so. Wir waren beide auf den Knien. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn du jetzt frei werden willst, dann vergib deinen Vater und deine Mutter, was sie dir angetan haben. Gib die bei Jesus ab. Gib die bei Jesus ab. Und das hat er getan unter Tränen. Und dann ist er aufgestanden. Da hätte ich euch gerne dabei gehabt, diese Augen zu sehen. Darf ich dich umarmen? Du darfst mich umarmen. Und dann habe ich ihn gedrückt an mein Herz und ich habe gesagt, mein Junge, das, was ich mit dir mache, das hat Jesus jetzt mit dir gemacht. In seinen Arm genommen, getröstet, du kannst neu beginnen. Du musst dich nicht davon quälen lassen. Und dann wurde er immer fröhlicher. Wenn du den sein Leben, ich bin Gott dankbar, ich hoffe, dass ihr das nicht erlebt habt, was der erlebt hat. Aber er ist glücklich geworden. Wo ist er glücklich geworden? Als er auf den Knien den ganzen Ballast abgegeben hat. Zu wem? Bei Jesus. Und wisst ihr, hier kommt noch mal etwas mir so wichtig. Hier sitzt, und am folgenden Morgen zog er noch 2 Dinare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Das heißt, das war nicht so ein oberflächliches, so, naja, hier ist 1 Euro. Das machen wir ja zu unserem Gewissen. Ne? Da ist ein Obdachloser, na, hier ist 1 Euro. Siehst du, Herr, hast gesehen, ne? Bin klasse Mann. Nein, der hat sich um den gekümmert. Da steht den nächsten Morgen. Das heißt, er war die ganze Nacht bei ihm. Das war keine oberflächliche Nächstenliebe. Das war total vom Herzen gelebte Liebe. Das kennt ihr so, ne? Warum wollen wir heute Abend ganz offen mal hier reden? Da ist jemand im Krankenhaus. Zu Lebzeiten hat ihn kein Mensch besucht, das machen wir ja auch oft, und in einem Krankenhaus sind sie alle plötzlich ganz heilig da drin. Dann lassen sich Menschen blicken, die den schon 30 Jahre nie, noch nicht mal ein Grußwort geschickt haben, aber im Krankenhaus müssen sie dann Wache halten. Das sind die schlimmsten Heuchler. Ich sage euch nur eins, und dann kommt man dahin und dann merkt man, wer wirklich vom Herzen da ist oder wer nicht, oder? Die, die vom Herzen da sind, das sind nämlich die, die auch dann bei den anderen sind, wenn er aus dem Krankenhaus raus ist. Die dann noch da sind, das sind die vom Herzen. Die anderen sind alles nur Schauspieler. Die können auch zu Hause bleiben, ist alles nur Show. Der war nicht so. Der ist geblieben, die ganze Nacht. Und den nächsten Morgen, und dann sagt er, hier, ist mir egal, hier hast noch 2 Dinar, wenn du noch was brauchst, ich helfe denen, ohne Ende. Und dann sagt Jesus diesem Gesetzesgelehrten, wer von diesen 3 meinst du, ist sein Nächster geworden? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus sprach zu ihm, geh hin und mach das Gleiche. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Barmherzig, wisst ihr, was es heißt? Beim Armen herzlich sein. Beim Armen herzlich sein. Und das meine ich jetzt nicht nur finanziell arme, sondern auch geistlich arme Menschen. Ich würde mich so freuen, wenn wir das von den barmherzigen Samariter in unseren Alltag mitnehmen. Und zwar nicht übermorgen und in 3 Wochen, sondern heute Abend. Und deswegen möchte ich jetzt mit einem Gebet schließen. Und du darfst es gerne mitbeten. Vielleicht hast du heute gemerkt, das ist mein Leben, was du da erzählst. Und ich möchte dir jetzt die Chance geben. Gott möchte dir jetzt die Chance geben. Du musst dich nicht von den Verletzungen und Wunden deiner Vergangenheit prägen lassen, sondern dein Leben darf geprägt sein von Gottes guten Zusagen. Und das möchte ich dir sagen. Und deswegen, wenn du möchtest, dann darfst du jetzt mitbeten. Ich werde jetzt ein Gebet beten, laut. Und das kannst du innerlich für dich mitbeten, langsam. Ich werde langsam beten. Und in diesem Gebet geht es mir darum, dass du alles, was dich quält und belastet, den Herrn Jesus gibst. Und ihn darum bittest, dass du so ein barmherziger Samariter wirst. Wenn wir können, stehen wir auf. Nur wenn wir können. Wenn nicht, bleiben wir sitzen. Das ist nicht so entscheidend, ob wir sitzen oder stehen. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt zu unserem Herrn kommen. Und wenn du möchtest, kannst du für dich laut, innerlich oder leise, mir egal, kannst mitbeten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du heute zu mir gesprochen hast. Vater, und ich habe eine Sehnsucht nach Leben. Ich möchte nicht mehr so leben wie bis jetzt. Ich möchte auch ein barmherziger Samariter werden. Bitte vergib mir, wo sich viel zu viel in meinem Leben nur um mich gedreht hat. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich bringe dir all meine Last, die ich habe, all meine Vergangenheit, all meine Wunden, all das Kaputte, all meine Sorgen, meine Ängste, meine Verzweiflung, mein Hass, mein Groll, meine Verbitterung. Und ich möchte dich jetzt hier bitten, Herr Jesus, lösch das alles aus und komm du in mein Leben, verändere mich und übernimm du ab jetzt die Herrschaft in mein Leben. Und schenk du mir diesen Blick für den Nächsten. Schenk, dass ich die Zeit, die du mir hier gibst, so nutze, dass ich für andere da bin, dass ich deine Liebe den Nächsten groß mache, praktisch und in Worten. Dazu gib du Gelingen. Amen.